bundesrepublikanischen Politik, Strauß und Wehner. Das waren noch Kerle, mein lieber Mann. Einfach leben. Einfach leben. Leben, das zum Leben führt. Was sagt Gott? Gott sagt so vieles zum Leben. Und was sagt Gott zu Politik? Was hat Politik mit Leben zu tun? Was hat Politik mit Leben zu tun? Sagt Gott überhaupt was darüber? Politik. Politik ist eigentlich ein sehr wichtiges Thema für uns. Politik ist ein sehr aktuelles Thema. Ich habe vorgestern gehört, dass in der Tschechischen Republik, in der jetzt gestern Wahlen waren, dass da 80% der Bevölkerung Politik verdrossen sind. Die haben einfach keinen Bock mehr auf Politik. Die interessieren sich nicht für Politik, die sind frustriert mit ihrer Politik, mit ihrem Land. 80% der Bevölkerung. Über Zustände, wie Politik in manchen Ländern funktioniert, da kann man als bundesdeutscher Schwabe nur den Kopf schütteln. In der Ukraine, da muss man schon Boxer sein oder eine Boxerkarriere hingelegt haben, um da im Parlament bestehen zu können. Wladimir Klitschko ist der Abgeordnete in der Ukraine und für die Ukraine. Und da ist nicht selten, dass es da zu Handgreiflichkeiten kommt. Bei uns spielt sich alles verbal ab, dort da geht es schon mal richtig zur Sache. Und da muss schon Boxer sein, um überzeugend rüberkommen zu können. Politik. Was hat Politik eigentlich mit Christsein zu tun? Was hat Politik mit Gott zu tun? Ich habe mich da ein bisschen reingekniet und ich muss euch sagen, ich bin sehr, sehr beeindruckt von dem, was Gott über Politik sagt. Ich möchte zunächst einmal so ein bisschen durch dieses Verhältnis zwischen Christsein und Politik im Laufe der Kirchengeschichte durchgehen. Christsein und Politik, das war nicht immer einfach. Es gab lange Zeit den politisierenden Glaube. Ja. Da war der Glaube, das Kreuz, das steht jetzt einfach mal symbolisch für den Glaube an Gott, für das Christsein. Und das Christsein hat quasi die Welt bestimmt. Das ging so weit, dass ein Kaiser des römischen Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation den Gang nach Canossa antreten musste, um den Bann, dem ihm auferlegt wurde, den abzubetteln. Und er lag dann 3 Tage im kalten Schnee bei Wind und Wetter und hat den Papst um Gnade gebeten. Der Papst hatte die Macht. Die Kirche hat die Welt, die damalige Welt bestimmt. Dann ein anderes Ding. Da ist die Welt oder der Staat, die Politik, die über dem Christentum steht. Lange Zeit wurden Christen verfolgt. Der Staat diktierte, was Menschen glauben dürfen und was nicht. Auch heute in vielen Staaten herrscht der Staat über das Christentum und meistens ist es dann eine Form von Unterdrückung. Der verfolgte Glaube. Dann auch eine Sache, die kam in der Kirchengeschichte immer wieder vor. Das ist der abgesonderte Glaube. Ja, wo soll ich das? Das mache ich jetzt hier. Ja. Weitestmögliche Distanz zwischen Staat und Christentum. Wir haben mit dieser Welt nichts zu tun. Das gab es schon immer, gibt es auch heute, ist weit verbreitet. Christsein hat was mit der Ewigkeit zu tun. Das Leben, von dem Gott spricht, das ist ein Leben, das ausschließlich in der Ewigkeit stattfindet. Und wir müssen uns hier auf dieser Erde so weit wie möglich von diesem schmutzigen Geschäft der Staaten und der Politik fernhalten. Der abgesonderte Glaube. Und jetzt was, das gab es auch immer und das ist heute weit verbreitet. Und das provoziere ich ein bisschen. Das ist nicht viel besser. Das ist einfach der, ja, das ist vielleicht dann hier, der gleichgültige Glaube. Politik, was kannst du da schon machen? Die musst halt machen lassen. Politik, was hat es mit Gott zu tun? Was hat es mit Christsein zu tun? Ich lebe halt meinen Glauben. Ja? Und solange man mich in Frieden lässt, dann ist es doch in Ordnung. Wählen gehe ich schon lange nicht mehr. Keine Ahnung, was ich, heute kannst du ja eh nichts mehr wählen, oder? Politik, Hilfe, schmutziges Geschäft. Ich lebe mein Ding, ich habe mein Häusle, mein Auto, ich habe meine Gemeinde, mein Hauskreis, da geht es mir gut und alles andere interessiert mich nicht. Gleichgültiger Glaube ist nicht viel besser als der abgesonderte Glaube. Weit verbreitet in der Kirchengeschichte, weit verbreitet auch in der heutigen Christenheit. Krass, krasse Einstellung. So, wir haben einen Text zur Predigt. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen. Römer Kapitel 13. Römer Kapitel 13. Und zwar die Verse 1 bis 7. Ich lese die jetzt nicht alle auf einmal, sondern ich lese jetzt die ersten drei Verse und dann später dann die nächsten drei und dann die letzten zwei. Da heißt es in Römer Kapitel 13, Vers 1, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Punkt Nummer 1. Was war das? Ding dong, alle wach. Punkt Nummer 1. Oder war es ein Handy? Also machen wir so, wenn es nochmal Ding dong macht, müssen wir 20 Euro ins Körbchen schmeißen. Ne? So, gute Spende. Okay. Punkt Nummer 1. Achte den Staat. Gott hat ihn als Ordnung eingesetzt. Achte den Staat. Gott hat ihn als Ordnung eingesetzt. Es ist wichtig, dass wir eines verstehen. Wir alle leben in Ordnungen. Gott ist ein Gott der Ordnung und er hat Ordnungen eingesetzt. Und es ist hochinteressant, dass Gott die staatliche Ordnung praktisch als quasi verlängerter Arm von seiner Ordnung darstellt. Die staatliche Autorität ist für Gott der verlängerte Arm seiner persönlichen Autorität. Also wenn du der staatlichen Ordnung nicht hörst, dann hörst du eigentlich auch nicht auf Gott, steht hier, haben wir gerade gelesen. Wir alle leben in Ordnungen oder bünden. Und das muss man einfach verstehen. Und das, da möchte ich kurz einen Augenblick verharren, weil wir sind sehr individualisiert oft und denken auch so individualisiert. Und da ist wichtig, dass wir verstehen, was sagt denn die Bibel? Und für die Bibel haben wir verschiedene, leben wir in verschiedenen Ordnungen oder Luther sagt es, in verschiedenen Bünden. Und die werden in der Bibel beschrieben. Und es ist auch so, dass wenn wir gegen diese Bünde verstoßen, wenn wir nicht entsprechend einem Bund leben und sagen, jawohl, ich bin hier, Halleluja, Herr, segne mich, erfülle mich und gib mir Kraft für die kommende Woche. Und ich lebe bewusst, ich verstoße bewusst gegen einen Bund, in dem ich hineingestellt bin, dann kann ich mir das Sonntag sparen. So, was sind diese Bünde? Es sind mal ein paar davon oder die wesentlichen. Das eine ist ein Bund, der ist ganz wichtig, ein Bund der Familie. Jeder Mensch ist in eine Familie hineingeboren und das ist, versteht die Bibel als ein Bund. Zwischen Mann und Frau entsteht ein Bund, wenn sie heiraten. Malachi 2, Vers 14. Das ist ein ganz wichtiges Thema, ist ein Bund für Gott. Ja, Gott hat diese Ehe eingesetzt, auch Familie eingesetzt, als eine Ordnung. Dann auch die Gemeinde ist eine Ordnung, ein Bund. Beim Abendmahl sagen wir, das ist mein Blut und es symbolisiert den neuen Bund. Die Gemeinde ist ebenso ein Bund für Gott. Dann auch ganz interessant, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Auch da ist es eigentlich ein Bund. Ja? Da treffen sich zwei, einer der Arbeit anbietet, der wirtschaftet, der einen Betrieb hat und jemand, der Arbeit sucht und die zwei schließen einen Vertrag und das ist dann ein Bund. Für Gott ist es ein Bund. Und ganz egal, ob das dir jetzt passt oder nicht, für Gott ist es wichtig, dass du dir bewusst bist, in Bezug auf deinen Arbeitgeber bist du in einem Bund. Und in einem Bund gibt es Regeln, zum Beispiel die Regel, dass ich mich einfüge. Und in Deutschland ist es so, wir sind ja keine Leibeigene, da dürfen wir dann auch gehen und den Bund auflösen, das ist in Ordnung. Aber wenn ich in einem Bund mit einem Arbeitgeber bin, dann bin ich in diesem Bund. Und dann ist es wichtig, dass ich die Regeln dieses Bundes beachte und dass ich mich einordne. Wenn ich das nicht tue, dann verstoße ich gegen den Bund Gottes. Punkt. Und wenn es mir nicht passt und ich sehe, das passt nicht, dieser Bund, ich werde schlecht behandelt, dann habe ich immer Freiheit zu gehen. Aber wenn ich da bin, dann, und wenn ich in einem Bund bin mit einem Arbeitgeber, dann ist es wichtig, dass ich auch die Regeln des Bundes beachte. Das ist bibelgemäß, ist gottgemäß. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich höre so viel Klagen über Arbeitgeber. Und ich kenne Menschen, die sind schier zerfressen von Frust über ihren Arbeitgeber. Und die harren aus bis zur Rente. Das kann es doch nicht sein. Da sage ich mir, Mann, löse diesen Bund auf, nimm dein Leben in die Hand und geh in einen neuen Bund. Das ist in Ordnung. Aber eine permanente Unzufriedenheit, eine permanente verbal geäußerte Unzufriedenheit, das zerfrisst einen Menschen. Und da kann ich nicht sonntags dann kommen und sagen, Herr, gib mir Kraft für diese Woche und dann beim Kaffee, mein Chef, du, das ist so ein... Versteht ihr? Das ist Bibel. Das ist Ethik vom Wort Gottes. Ja, das ist ganz wichtig. Wir sind hier in einem Bund. Kann man auch nachlesen. Gerne dann. Und dann auch, jetzt kommen wir auf den eigentlichen Fokus, der Staat. Wir sind als Bürger unseres Landes in einem Bund. Ob wir uns so fühlen oder nicht. Wir sind nicht nur Bürger des Reiches Gottes, wenn wir so eine lebendige Beziehung mit Gott haben, sondern Gott hat uns hineingestellt auch in einen Staat. Und für Gott besteht ein Bund zwischen Staat und dem Individuum. Finde ich hochinteressant. So, dieses Thema, das wäre mal eine ganz separate Serie wert. Hochinteressantes Thema. Achte den Staat, Gott hat ihn als Ordnung eingesetzt. Kirche und Staat sind getrennt in Deutschland und das ist auch gut so, das ist in der Bibel auch so. Aber Gott selbst legitimiert staatliche Autorität. Das ist echt der Hammer, was wir gelesen haben. Ich lese es nochmal, Römer 13, Vers 2. Wer sich der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Hallo? Habt ihr das schon mal bewusst gelesen? Wenn ich der staatlichen Ordnung widerstehe, widerstehe ich Gott. Und das soll uns ein bisschen klar machen, wie sehr Gott in Ordnungen denkt. Das geht einfach nicht für Gott, dass wir hier mit 80 durch die Ortschaft brausen, um schnell zum Gottesdienst zu kommen, dass ich den ersten Parkplatz bekomme hier vorm Haus, bevor die Zeugen kommen. Egal aus welchem Grund, das geht nicht. Das ist gegen die Ordnung von Gott. Okay? Und wer gegen diese Ordnung von Gott ist, der widersteht Gott selbst. Gott hat den Staat als Ordnung eingesetzt. Und das ist ganz wichtig. Es ist so, das biblische Bild, dass Gott sagt, ich bin der Herr und die Erde gehört mir. Und er regiert. Ja? Krone. Okay. Er. Amerika. Kanada. Er regiert. Er setzt Regierungen ein. Er setzt Regierungen ab. Er hat für sich den Anspruch, der Herr zu sein. Darum sagt auch Jesus zu Pilatus, dem weltlichen Herrscher damals, Pilatus, du hättest keine Macht, es sei denn, wenn sie dir nicht von Gott gegeben wäre. Also Gott selbst hat dem Pilatus Macht gegeben, Statthalter zu sein. Und Macht gegeben in dem Fall auch über Jesus. Aber Jesus sagt ganz klar, hey, Junge, lass mal die Kirche im Dorf. Deine Macht ist dir von Gott gegeben. Ja, mein Vater hat dir Macht gegeben, dass es klar ist. Ja. So. Gott legitimiert staatliche Autorität. Er setzt Regierungen ein und er setzt Regierungen ab. Und auch, und das finde ich ganz interessant, er respektiert den Willen des Volkes. Die Juden haben sich im Alten Testament nach einem König gesehnt. Sie wollten sein wie alle anderen Völker auch. Und Gott hat ihnen einen König gegeben. Und in 1. Samuel 12, Vers 3 steht, dass sie Saul erwählten. Und Gott hat es bestätigt. Gott hat den Saul auserwählt. Aber auch das Volk hat, das war ein Miteinander. Und dann hat Gott gesagt, so, und jetzt habt ihr ihn. Und jetzt gehorcht ihm. Ich habe ihn jetzt eingesetzt als euer Oberhaupt, als euer König. Gott wollte eigentlich nicht, dass das Volk einen weltlichen König hat. Aber er hat den Willen des Volkes respektiert. Achte den Staat, Gott hat ihn als Ordnung eingesetzt. Nochmal, bringe ich das im Alltag zusammen? Und das ist schon ein Punkt, und ich möchte es einfach auch hier mal so aussprechen, wie viel schimpfen wir auch über unser Land und über unsere Politiker, über unseren Bürgermeister, über unsere, was weiß ich, der Außenminister und was hat der wieder und hier und das. Und hallo, das ist wieder das Wort Gottes. Im Wort Gottes steht, gehorcht und ehrt eure Führer. Das kann man nachlesen, Prediger 8, Vers 2, die Zeit reicht nicht. Aber wenn man sich da mal damit auseinandersetzt, für Gott geht es nicht, dass wir unsere Regierung beschimpfen. Das geht nicht. Es gibt auch kein Fluchen der Regierung für Gott, sondern wir sollen segnen. Auch wenn wir nicht einverstanden sind. Es geht für Gott nicht, über die Regierung zu schimpfen, sie zu fluchen. Okay, Gott hat die Regierung eingesetzt. Seid ihr noch dabei? Jetzt gucken wir mal weiter. Achte auf den Staat und auf die Regierung. Der Staat und seine Regierung hat Autorität über dich. Römer 13, Vers 3 bis 5. Da heißt es, denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Und wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. So, hier werden Aufgaben des Staates etwas beschrieben. Und um das besser zu verstehen, was die Aufgaben des Staates in der Bibel sind, muss man sich mit diesem Wort Schwert auseinandersetzen. Was bedeutet es, dass der Staat das Schwert hat? Und das könnt ihr, wie gesagt, es reicht leider die Zeit nicht, aber ihr könnt jetzt recherchieren. Das Schwert eines Staates steht für Außenpolitik, für die Verteidigung des Landes, für innere Sicherheit, für gerechte Gerichtsbarkeit, für gerechte Gesetze verabschieden und gerechte Strafe durchführen. Darum sagt auch Paulus, fürchte dich nicht, tu das Gute und du wirst Lob von deiner Regierung haben. Also halte dich einfach dran, dann ist alles gut. So achte den Staat, er hat Autorität über dich. Interessant ist auch, dass Paulus hier für den Staat Worte benutzt, die sehr positiv belegt sind. Er benutzt Worte für Mächtige, das heißt im Griechischen Exousia, das heißt bevollmächtigend. Das heißt, es ist eine positive Autorität. Ein Leiter hat auch Exousia, soll auch Exousia leben. Auch der Staat soll Exousia leben. Das heißt, es ist ein positiv belegtes Wort von Machtausübung. Oder Dienerin des Guten, da steht Diakonos. Ja, ein Diakon gibt es auch in der Gemeinde. Also, für Gott ist der Staat eine Dienerin zum Guten. So sieht Gott den Staat. Achte den Staat. Ja, er hat und er ist die gesetzte Autorität über dich. Und zum Nachdenken. Und da wird es dann schon ein bisschen kitzelig und interessant. In welchen Aufgaben geht der Staat heute über sein göttliches Mandat hinaus? Bei welchen Themen lassen sich die Bürger vom Staat entmündigen? Zitat von Richard von Weizsäcker: Die freiheitliche Ordnung zeichnet sich dadurch aus, dass vieles nicht durch den Staat, sondern durch die Bürgergesellschaft vorangebracht wird. Nicht der Staat ist das Volk, sondern das Volk ist das Volk für Gott. Aber das Volk lebt in einer staatlichen Ordnung. Aber wir heute, und wir haben da ein bisschen einen Knall, wir sind da ein bisschen unbiblisch, wir denken, der Staat müsste für alles sorgen. Darum hat er auch nie Kohle. Und der Staat hat bei uns heute eher die Tendenz, den Bürger zu entmündigen. Und wenn ich jemand entmündige, dann verhindere ich, dass er hochkommt, dass er erwachsen wird. Das sieht man ja auch in vielen totalitären Staaten. Da werden Menschen entmündigt, da nimmt man ihnen Entscheidungskompetenzen weg. Und dann kann man alles regeln und dann mucken die nicht auf, dann haben wir die im Griff. Also das ist so ziemlich das Gegenteil von Bürgergesellschaft. Und aktuell, ich will hier das nur so mal streuen, ist es ganz deutlich, wie das beim Thema Erziehung und Kinderbetreuung, da wird es natürlich ganz zugespitzt, wie da praktisch der Staat versucht, originäre familiäre Kompetenzen abzunehmen und selber zu regeln. Das ist, man mag denken drüber, wie man will, aber es ist keine biblische staatliche Aufgabe, die Kinder zu erziehen. Es ist eine familiäre Aufgabe. Das gehört in diesen Bund der Familie. Ja. Und so versucht der Staat auch jetzt in Bezug auf zum Beispiel dem muslimischen Glauben praktisch die Lehrautorität auszuüben in Form von Islamunterricht. Da steckt auch ein Bild dahinter, ich will kontrollieren, was da gelehrt wird. Und das sind aber alles Dinge, die sind problematisch und auch nicht originäre Aufgaben des Staates, so wie sie in der Bibel beschrieben sind. Punkt. Aber bitte, das Denken nimmt uns niemand ab. Da müssen wir selber uns ein bisschen Kopf machen und uns überlegen, wo ist für mich hier eine Grenze oder wie sehe ich die Aufgaben des Staates, wo lasse ich mich vielleicht entmündigen und wo will ich das gar nicht. So, dieses Denken nimmt uns niemand ab. So, und wir sollen aktive Bürger sein, auch laut Richard von Weizsäcker. Lernen von Paulus. Von Paulus kann man echt lernen, wie er mit dem Staat umgegangen ist. Für Paulus war klar, dass Gott den Staat und die Politik eingesetzt hat. Und Paulus war ein stolzer Bürger, ein stolzer römischer Bürger. Und ich möchte da mal in eine Stelle reinschauen in Apostelgeschichte 16, Vers 36. Die ist hochinteressant und die hat mich sehr angesprochen, auch in Bezug auf ein gewisses Selbstbewusstsein als Bürger. Apostelgeschichte 16, Vers 36. Da war es so, der Paulus war unterwegs mit dem Silas und die wurden gefangen genommen. Aus verschiedenen Gründen, wurden ausgepeitscht und haben die Nacht im Kerker verbracht, haben noch eine Erweckung erlebt von der ganzen Familie, Kerkermeistergeschichte. Und dann war es so, dass diejenigen, die diese Auspeitschung zu verantworten hatten, am nächsten Tag handelten, und zwar folgendermaßen. Als es aber Tage geworden war, sandten die Hauptleute die Rutenträger und sagten, lass jene Menschen los. Also sie sind zum Gefängnis gegangen und haben gesagt, hey, lass die laufen jetzt. Die zwei, die haben genug jetzt gebüßt. Der Kerkermeister aber berichtete dem Paulus diese Worte. Die Hauptleute haben hergesandt, damit ihr losgelassen werdet. So geht jetzt hinaus und zieht in Frieden. Und jetzt kommt's. Weiß jemand, was jetzt kommt? Ja. Ja? Was kommt jetzt?
Wir gehen nicht so hinaus, als sei denn die kommen und wir leiten uns.
Ja, ja. Das sagt der Paulus. Ja, ja, das sagt der Paulus. Auf gar keinen Fall gehen wir so raus und machen uns so davon. Uns ist Unrecht widerfahren. Und ich bin ein römischer Bürger. Ja? Paulus aber sprach zu ihnen, nachdem sie uns, die wir Römer sind, öffentlich verurteilt geschlagen, haben sie uns ins Gefängnis geworfen. Und jetzt stoßen sie uns heimlich hinaus? Nicht doch, lass sie selbst kommen und uns hinausführen. Ja? Und Freunde, das gefällt mir. Da ist einer, der weiß, was geht und was nicht geht. Ja? Der Paulus wusste, ich bin römischer Bürger und das, das geht nicht. Das können die mit mir nicht machen. Und die kamen dann und haben sie hinausgeleitet. Und das war auch ein Akt von Wiedergutmachung. Ja? Versteht ihr? Und wir denken oft vielleicht, oh, Hilfe, ach Mensch, du, ach als Christ sollst du ja immer, ach den unteren Weg und es ist ja, oh Mensch, die sind so böse und oh, Hilfe, ich habe Post bekommen, da kann ich, oh, ich zahle lieber schnell, dann kriege ich keinen zweiten Brief oder, versteht ihr so ein bisschen? Ja, aber es ist auch wichtig, dass wir verstehen, wir haben Rechte. Der Paulus wusste, ich habe Rechte und ich lasse alles, nicht alles mit mir machen. Und die andere Seite ist bei Paulus, dass er sich an bestehendes Recht und an Ordnungen hielt. Der wusste um diese Hierarchien, um diese Ordnungen. Und da war eine Situation, dass er in einer Verhandlung geschlagen wurde und er dann daraufhin einer Person sagte, ein Schimpfwort, ja, sagte er. Und dann sagt ein anderer, weißt du nicht, dass es der hohe Priester ist? Und einen hohen Priester zu beschimpfen, das ging auch nicht. Na, der Paulus sagt, Verzeihung, das habe ich nicht gewusst, sonst hätte ich es nicht gemacht. So, also Paulus kannte diese Ordnungen und Regeln und er hat sich dran gehalten. Und er hat davon profitiert. Lernen von Paulus. Als bewusster römischer Bürger. Okay? Achte den Staat, aber gehorche Gott mehr. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn man so über den Staat nachdenkt, dann kommt gleich, aber man muss doch Gott mehr gehorchen. Und ich möchte jetzt auch sagen, jawohl, das ist so. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Aber man darf diese Ausnahmeregel nicht als Beleg dafür nehmen, dass ich mich nicht einordnen brauche in meinem Staat. Es sind Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Es war damals die Ausnahme, dass Petrus und Johannes angewiesen wurde von diesem Jesus und von diesem Evangelium. Schweigt, ihr werdet davon nicht mehr reden. Und sie haben gesagt, geht nicht. Wir werden nicht schweigen, wir können nicht schweigen und wir schweigen nicht. Und sie haben weitergemacht. Sie haben sich der damaligen Ordnung widersetzt. Und sie sagten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auch in unserer jüngeren Geschichte gab es Menschen, aufrechte Menschen, die im Dritten Reich Gott mehr gehorcht haben als Menschen. Und die Kirche war zerstritten über diese Frage, inwieweit man dem Staat gehorchen muss oder dem Gewissen vor Gott. Da gab es Stress, da gab es Streit und da gab es auch Spaltung. Und es gab solche Menschen wie Dietrich Bonhoeffer, die aus innerer Gewissheit sagten, ich muss und ich werde Gott mehr gehorchen. Ich werde auch nicht schweigen, ich werde weiter anklagen. Und er bezahlte diese Einstellung mit dem Leben. Gott sei Dank gab es in unserer Geschichte solche Menschen wie Dietrich Bonhoeffer, die diese Ausnahmeregelung zum Anlass haben, sich dem Dritten Reich sich entgegenzustellen. Viertens, ja, letzter Punkt, ganz kurz noch. Achte den Staat und gestalte mit. Das ist eine ganz interessante Sache, Römer 13, Vers 6 bis 7. Da heißt es, Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Mitgestalten. Achte den Staat und gestalte mit. Und das ist im Übrigen eigentlich genau das, was Richard von Weizsäcker in diesem Zitat vorbrachte. Gestalte mit. Sei ein aktiver Bürger in deinem Land. Mitgestalten in der Bibel. Was bedeutet das? Ganz interessant. Johannes, der Täufer, taufte viele Menschen und da kamen dann auch Zöllner und da kamen auch Soldaten und die wollten sich auch taufen lassen. Die haben umgekehrt und dann sagten sie, Johannes, was sollen wir tun? Und sie dachten, ja, ich bin halt Zöllner, ich bin halt Soldat. Und dann sagte Johannes, geh zurück, aber fordere nicht mehr, als recht ist. So, geh in deinen Beruf zurück, aber handle recht. Geh in deinen Beruf zurück und leb neue Werte. Geh an deinen Platz und leb als neuer Mensch. Und zu den Soldaten sagte er, geh zurück. Und da war auch was mit Unrecht. Bitte? Lasst euch mit eurem Sold genügen, genau. Und bestecht niemand. Ja. So, geh zurück. Das Christsein hat was mit deinem Beruf zu tun, aber nimm diese Erfahrung und geh in deinen Bereich zurück und leb als neuer Mensch. Gestalte mit neuen Werten. Mitgestalten bedeutet in der Bibel auch kritischer Mahner sein. Johannes der Täufer war ein kritischer Mahner seiner Zeit. Und er widersetzte sich dem Mainstream. Und er widersetzte sich auch immer wieder oder war ein Stachel im Fleisch der damaligen Politik. Er hatte Acht auf die Ethik, die gelebt wurde, und er prangerte an. Und er sagte auch dem Herodes, das, was du tust, dass du in Ehebruch lebst, das ist nicht recht. Und er hat es öffentlich getan. Er hat den Herodes kritisiert. Er hat sich in dem Punkt nicht eingeordnet, oder nicht geduckt, sondern hat offen kritisiert. Er hat mitgestaltet, hat Verantwortung übernommen, hat seine Stimme erhoben und er bezahlte für dieses Mahnen mit seinem Leben. Jetzt viele Beter von euch, die kennen mit Sicherheit diesen Versen 1. Timotheus 2, Vers 1. Das ist auch eine Art von Verantwortung, von Mitgestalten, die in der Bibel beschrieben wird. Wer kann diesen Vers sagen? Ihr Beter. Es traut sich niemand, die Beter, die sind alle demütig. Dann die Lehrer. Die wissen es nicht. Nee, weiß es jemand, Spaß beiseite. Feuerfrei. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagung getan werden soll für alle Menschen, für Könige und für alle, die in Hoheit sind. Ja, dass wir sollen beten und dadurch Einfluss nehmen, dass Frieden wird und dass die Politik gestaltet wird, auch durch Gott und durch unsere Gebete. Ganz wichtiger Punkt. Und die Bibel kennt auch, dass Menschen direkt Verantwortung übernehmen. So wie der Daniel, der sich rufen ließ und der dann gleich seine drei Kollegen auch mit, also sich dafür eingesetzt hat. Und dann war es so, dass viele, also dass am Schluss, glaube ich, vier dann, die waren dann zu viert und die haben zu viert praktisch im Babylonischen Reich ganz wichtige Positionen gehabt. Die haben Einfluss genommen, die ließen sich rufen, die haben sich eingesetzt und die haben mitgestaltet, ganz direkt. Auch das gibt es. Auch das ist wichtig in der Bibel. So, heute, was kann das bedeuten? mitgestalten in der Politik heute. Nicht-Wähler sein ist ja auch eine Wahl haben und die Wahl wahrnehmen. Von daher, also kann man auch nicht wählen, stimmt man ja auch ab. Nicht so präzise, wie wenn man wählt, aber Wahlen sind so eine Sache, was für uns heute wichtig ist. Es ist ein Vorrecht. Freunde, es ist ein Vorrecht. Das Land, in dem wir leben, ist ein Vorrecht. Es ist echt ein Segen. Und ich kann nur dafür werben, an diesem Land aktiv, an der Gestaltung dieses Landes aktiv teilzunehmen. Petitionen, Unterschriftenaktionen, alles ist möglich, alles ist im gesetzlichen Rahmen, da kann man so viel machen. Auch hinten, wir legen immer wieder auch mal was aus, in Bezug auf verfolgte Christen, in Bezug auf Ethik. Da kann man sich beteiligen, unterschreiben, zeigen, ich bin dabei, ich bin Teil, ich nehme Einfluss, ich setze mich dafür ein. Und wenn eine bestimmte Anzahl von Unterschriften eingeht, dann muss ich die Regierung in irgendeiner Form damit befassen. So auch Demonstrationen. Ist erlaubt, ist gut. Warum nicht? Es gibt vielfältige Möglichkeiten, mitzugestalten. Achte den Staat und gestalte mit. Den Staat zu achten bedeutet eigentlich mitzugestalten. Achte den Staat und gestalte mit. Eine ganz, ganz große Sache, wo wir einfach auch eine Riesenchance haben in unserem Land, ist, dass sich unser Land ruft, die Bürger dazu auf, jeden Einzelnen, die Jugend in Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe zu erziehen. Das ist eine Riesenchance. Wir machen das gern. Hey, macht mit. Steht hinter der Verfassung und sagt, ich bin dabei. Wir sind gewollt mit unseren christlichen Werten. Die Bibel ist gewollt in unserem Land. Lasst uns dieses wahrnehmen. Lasst uns das Feld nicht anderen überlassen, die andere Werte bringen. Ich biete euch von Herzen. Gott ruft uns nicht nur in seinem Wort dazu auf. Die Chancen sind riesig, riesig. So. Punkt. Doppelpunkt, achte den Staat und gestalte mit. Fazit, verantwortlich Bürger sein bedeutet für mich, Punkt, für jeden was anders. Ich wollte, vielleicht schaffen wir es noch geschwind, also niemand schaut jetzt auf die Uhr, kein Wecker klingelt, es ist halber, aber es wäre trotzdem echt cool, wenn ich dachte so, hey, vielleicht gibt es da irgendwas, wo wir sagen, hey, das fällt mir spontan ein. Hey, das hat mich angesprochen. Oder Mensch, ich nehme meine Verantwortung wahr, indem ich ... So würde ich jetzt ein Wagnis eingehen. Einen kurzen Moment der Besinnung und des Rekapitulierens. Vielleicht gibt es Leute, die dann sagen, hey, ich nehme Verantwortung wahr, indem ich vielleicht beginne, die Zeitung zu lesen. Oder wählen. Oder. Okay? So, lassen Sie einen Moment der Besinnung und wäre es schön, wenn wir das noch ein bisschen praktisch machen könnten.